Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Superreiche lassen sich auf dem Meer künstliche Städte errichten, um sich notfalls von den Krisen der Welt abkoppeln zu können. Solche Meldungen, die klingen irgendwie kurios, aber sie zeigen doch auch, wie fern die Welt der Milliardäre den meisten von uns ist. Näher bringen sie uns jetzt diverse Bücher, die gerade erschienen sind und was die über die Superreichen erzählen. Darum geht's gleich. Zuerst schauen wir aber mal auf die Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin, die ist gestern Abend über die Bühne gegangen. Strange New World, unter diesem Motto lesen und diskutieren rund 150 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der ganzen Welt in den nächsten 10 Tagen beim Internationalen Literaturfestival Berlin. Wir haben ja gestern hier in der Lesart schon mal einen ersten Blick aufs Programm mit der neuen Leiterin Lavinia Frey geworfen und am Abend war dann die Eröffnung und meine Lesart-Kollegin Stefanie von Oppen war für uns dabei. Wie muss man sich das vorstellen, diese Eröffnungsgala? Hat das sowas feiert? Ist oder in was für einem Rahmen findet das statt?
Ja, so eine gewisse Feierlichkeit hat es schon. Also was ganz besonders war oder ich glaube auch jedes Mal tatsächlich üblich ist, die Musik. Also es begann mit einer Band und zwar setzte die sich zusammen aus einer Frau aus der Ukraine, einem Mann von der Elfenbeinküste, eine Frau aus Swasiland. Es war also eine multikulturelle Band, die mit auch teilweise ganz eigenartigen Instrumenten auftrat und es war einfach schon mal fantastisch, ein toller Auftakt. Ja, und dann kommen selbstverständlich die Honoratoren, also Matthias Pees vom Festspielhaus sprach und Lavinia Frey natürlich, die Festivalleiterin und schließlich auch Joe Giallo, der Kultursenator hier aus Berlin, der sich dann auch so ein bisschen literarisch interessiert gab, indem er alle möglichen Berliner Schriftsteller aufzählte. Dieser Part ist dann ja doch, wenn man ganz ehrlich ist, eher ein bisschen uninteressant und langweilig. Aber dann nahm das Ganze doch Fahrt auf, indem dann eben Helon Habila auftrat und vor allem der absolute Höhepunkt, die Schriftstellerin Beata Umbuyeye Meres. Dazu komme ich später noch, aus Ruanda. Das war tatsächlich dann der absolute feierliche Höhepunkt dieses Abends.
Und mit Helon Habila ist ja auch so eine Neuerung quasi schon auf die Bühne getreten. Es gibt jetzt immer einen Gastkurator, Curator in Residence. Was hat er denn für Ideen vorgestellt für diese 24. Ausgabe des Festivals?
Ja, vor allem ist es eben ganz wichtig, dass wir uns weit über Europa hinaus öffnen. Obwohl ich schon sagen muss, beim Internationalen Literaturfestival waren schon immer Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt da. Aber ich glaube, er hat einfach noch mal ganz andere Kontakte, ist nochmal ganz anders vernetzt. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Beitrag, den er leistet, dass er einfach Autoren uns entdecken lässt, auf die wir wahrscheinlich gar nicht gekommen werden. Und das ist das ganz Besondere daran. Und für ihn ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus ganz wichtig. Dazu gibt es auch Veranstaltungen und überhaupt auch ein gewisser politischer Impetus der ganzen Veranstaltung. Die ist sicher auch unter anderem ihm zu verdanken.
Und eine gewisse Entdeckung ist ja auch schon die Eröffnungsrednerin wahrscheinlich für viele. Das ist ja auch so ein Höhepunkt bei so einer Feier. Und das war in diesem Jahr Beata Umbuyeye Meres, die ist aus ihrer Heimat Ruanda geflohen, lebt aber schon seit den 90ern in Frankreich. Worüber hat sie gesprochen in ihrer Rede?
Ja, sie hat vor allem über ihre Grunderfahrung oder die Erfahrung des Genozids in Ruanda gesprochen. Sie ist 1979 geboren und war eben zu dem Zeitpunkt 15 und war dann, wie sie erzählte, die einzige Überlebende mit ihrer Mutter gemeinsam aus der ganzen Familie. Die waren schon alle umgebracht worden und dann hatte sie sich mit ihrer Mutter noch in einem Hotel versteckt und auch in dieses Hotel drangen dann aber die Milizen ein. Und dann hat sie eine Geschichte ganz schnell erfunden. Und das hören wir ganz kurz, was sie sich da ausgedacht hat. Sie hat sich zu einer Französin gemacht, um dann die Menschen, diese Milizen abzuwehren.
I pretended to be French and even threatened the man I had identified as the leader of the killers.
Ich gab also vor, Französin zu sein und ging sogar so weit, dem Mann, den ich als Anführer der Mörderbande identifiziert hatte, nur er sprach Französisch. Und ich drohte ihm, wenn sie mich töten, dann wäre der französische Präsident wütend und würde ihnen nicht mehr helfen. Die Soldaten glaubten mir meine Geschichte und verschonten uns. Erst als ich meinem kleinen Sohn davon erzählte, machte er mir bewusst, dass ich wahrscheinlich an jenem Tag zur Geschichtenerzählerin geworden war und das Französische als Waffe einzusetzen begann. Also das war wirklich sozusagen der Kernpunkt ihres literarischen Schreibens, ihrer späteren. Und diese Geschichte, die sie da erzählte, da war natürlich auch wirklich so eine ganze Spannung im Raum, als sie das ja, und so.
Und ich nehme an, sie ist dann auch noch weggegangen von diesem individuellen Erfahrungsraum auf die Welt, die ja da jetzt in Berlin bei diesem Festival zu Gast ist.
Genau, sie hat natürlich das auch in einen größeren Kontext eingeordnet, bezog sich unter anderem eben auch auf das Schicksal der jüdischen Menschen, dass sie dann, als sie nach Europa kam, als sie nach Frankreich kam, kennenlernte. Erzählte unter anderem von Primo Levi, der ja schon sehr kurz, nachdem er den Holocaust überlebt hatte, darüber geschrieben hat. Und das brachte sie zu diesem Gedanken, dass es immer heiße, ja, die Menschen würden ja gar nicht darüber schreiben können oder davon erzählen können, unmittelbar nach dem, was sie, nachdem, dass sie das erlebt haben. Aber das ihrer Ansicht nach stimmt gar nicht, sondern es fehlen eher die Zuhörer und Zuhörerinnen. Man will eben einfach nicht wissen, was da passiert ist, die Umgebung. Und da schlug sie dann eben auch den Bogen zum Heute und erwähnte zwar nicht explizit den Gaza-Krieg und andere Kriege, aber sie deutete eben an, dass wir auch heute unglaublich viele, heute sogar noch viel, viel mehr Informationen haben und trotzdem einfach nicht zuhören. Und dazu würde ich Sie auch gerne noch mal hören.
There is a famous Rwandan proverb that survivors often use, which says that night can only be described by those who stay awake from dusk until dawn.
Ijororibara warirai. Genau, da hört man sich gerade noch ein bisschen auf Ruandisch. Ein bekanntes, unter Überlebenden verbreitetes ruandisches Sprichwort besagt, dass von der Nacht nur erzählen kann, wer von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen wach geblieben ist. Und das sogenannte Unsagbare, das Unbenennbare des Genozids, hat sich meiner Erfahrung nach als etwas Unhörbares oder Unerhörtes erwiesen. Das war eben ihre, waren ihre Worte dazu, wo es im Prinzip zusammenfasst, wie sehr sie vermisst, dass Menschen uns zuhören. Und das sieht sie eben auch als ihre Aufgabe als Schriftstellerin, diese Geschichte in die Welt zu bringen. Und jetzt kommt sie gerade mit genau dem Buch, was sie darüber geschrieben hat, 20 Jahre später auf das Festival Le Convoy. Das ist bisher nur auf Französisch erhältlich. Das wird sie übermorgen auf dem Festival vorstellen.
Und da gibt es ja genug Gelegenheit zuzuhören, was Menschen für Geschichten zu erzählen haben. Stefanie von Oppen hat uns von der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin erzählt. Das geht bis zum 14. September. Riesige Villen, protzige Yachten und mit dem Privatjet schnell mal übers Wochenende durch die Welt fliegen, so stellen wir uns die Superreichen vor. Und wahrscheinlich kommen wir auch deshalb kaum über diese Klischees hinaus, weil wir tatsächlich wenig darüber wissen, wie deren Leben wirklich ist. Aber nachdem Armut und soziale Ungleichheit schon seit ein paar Jahren ja ein ziemlich großes Thema in Literatur und Sachbuch sind, zieht jetzt der Reichtum nach. Zumindest hat mein Kollege Benjamin Knödler so einiges an Neuerscheinungen gefunden. Was sind denn das für Titel, die sich jetzt mit Reichtum oder Superreichtum beschäftigen?
Ja, also die Bandbreite ist wirklich ziemlich groß. Also das reicht von einer Novelle, die dieses Jahr erschienen ist, geht über Romane und bis hin zu Sachbüchern. Und gerade von denen sind in letzter Zeit wirklich einige erschienen, die sich mit diesem Thema Reichtum und Superreichtum beschäftigen. Und dass das nun ausgerechnet so viele Sachbücher sind, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Warum?
Naja, also zum einen, es ist ja schon eine Sache, wenn man sich mit einem Thema künstlerisch auseinandersetzt. Da kann man die Fantasie spielen lassen. Und das gab es ja auch viel in Filmen, zum Beispiel Triangle of Sadness oder The White Lotus als Serie. Aber in der Realität ist es eben dann doch ein bisschen anders. Da gibt es andere Zwänge. Zum Beispiel, dass es einfach sehr vermögende Leute sind, die sich sehr teure Anwälte leisten können. Da hätte ich persönlich zum Beispiel wahnsinnigen Respekt vor, denn die Vermögenden, das ist der andere Grund, die wollen ehrlich gesagt nicht so sehr in der Öffentlichkeit stattfinden. Also die halten sich sehr bewusst aus der Öffentlichkeit fern und es ist sehr schwierig, da einen Zugang zu bekommen. Der Journalistin Julia Friedrichs, der ist genau das aber gelungen. Sie hat jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Das sagt ja im Grunde genommen schon alles. Und darin schreibt sie tatsächlich auch, sie habe das Gefühl gehabt, in ein Schweigekartell einzudringen. Und Marlene Engelhorn, die ist selbst Millionenerbin und schreibt in ihrem Buch Geld über Macht, Vermögen und Ungerechtigkeit. Das ist jetzt gerade noch mal als Taschenbuch neu aufgelegt worden. Darin schreibt sie, in eine vermögende Familie geboren zu sein, hat beinahe religiösen Charakter. Also auch da klingt ja eine gewisse Verschlossenheit nach außen definitiv durch.
Was natürlich für uns das noch reizvoller macht als Leser. Aber kommen die auch darüber hinaus dann nur eben diese Neugier oder den Voyeurismus, den wir auf diese verschlossene Welt haben, zu befriedigen? Geht es da um mehr?
Auf jeden Fall. Trotzdem muss man natürlich sagen, das ganze Thema Neugier, das ist natürlich, spielt eine große Rolle, habe ich an mir selbst auch gemerkt. Ich will das ehrlich gesagt natürlich schon auch wissen, wie diese Leute so leben. Und da erfährt man schon auch einiges, auch schon dann über Strukturen. Das hat jetzt nicht wirklich was Voyeuristisches. Also zum Beispiel, dass diese Familien dann oft Family Offices haben, die sich wirklich um jedes Problem kümmern, was uns oft Stunden und Tagen und Wochen kostet. Das wird da einfach gemacht. Oder wie viele Familien Hotels besitzen oder ganze Hotelketten. Also das lässt einen dann teilweise schon auch etwas fassungslos zurück, würde ich schon sagen. Aber dahinter steht schon auch nochmal was anderes, nämlich, dass man sich auf diese gesellschaftliche Gruppe eben einlässt. Und AutorInnen wie Julia Friedrichs, die müssen das machen, einfach um diesen Zugang zu bekommen. Kann man nicht sagen, ich finde euch doof, aber erzählt mir mal, wie ihr so drauf seid, sondern da muss man sich ja drauf einlassen. Und eben die Erbin Marlene Engelhorn, die kommt einfach aus der Welt und hat deswegen diese Nähe. Und das macht diese ganze Auseinandersetzung ehrlich gesagt sehr spannend, weil man lernt eher etwas über diese Menschen, wie sie denken und warum sie so denken, wie sie denken.
Ja, und gibt es da auch sowas, was sich da wiederfindet überall, also wie so einen roten Faden der Reichen?
Also da gibt es, würde ich sagen, wirklich einige. Zum einen ist es eben diese entkoppelte Welt, also was ja sozusagen die Herausforderung auch bei den Sachbüchern ist, das findet sich eigentlich in allen Sachbüchern wieder, diese Zurückgenommenheit. Da mit einhergeht aber so ein bisschen auch so eine gewisse Sprachlosigkeit. Also das finde ich total spannend. Diese Reichen können oft gar nicht so gut über das Geld reden. Also es ist in zwei Büchern vorgekommen, dass da Erben vorkommen, die sagen, ich war völlig verblüfft, als ich dann mit 18 50 Millionen Euro geerbt habe oder sowas. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und ein bisschen anschaulicher wird es in einem Buch von Gregory Sall, das heißt Superjachten. Da geht es, der Name verrät es schon, eigentlich um das Symbol des Superreichtums, die Yachten. Und auch da ist diese Entkopplung natürlich total extrem auf zwei Ebenen im Grunde genommen. Einmal, weil das nichts mit unserer Realität zu tun hat, 200 Meter lange Yachten und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite auch, dass sich diese Gruppe natürlich wirklich räumlich entfernt. Sie fährt aufs Meer und hat fortan mit uns Normalos irgendwie deutlich weniger zu tun. Ich fand aber einen anderen spannenden roten Faden auch, dass es eine widersprüchliche Welt war. Weil in dem Moment, wo man sich darauf einlässt, merkt man eben auch, es sind eben nicht alle so, es sind nicht alle protzig, sondern es gibt auch da Menschen mit Zweifeln. Marlene Engelhorn ist ja selbst das Paradebeispiel dafür, aber Julia Friedrichs hat zum Beispiel in ihrem Buch auch einen jungen Mann, mit dem sie immer wieder spricht, mit dem hat sie, glaube ich, 50 Stunden für dieses Buch gesprochen und der redet auch sehr offen, natürlich nicht mit seinem richtigen Namen, aber er redet offen darüber, was es eigentlich heißt, reich zu sein. Und es gibt sich da auch sehr selbstkritisch und am Ende steht dann zumindest schon bei einigen dieser Titel auch die Erkenntnis, ganz so leicht ist es irgendwie nicht. Und dann ist aber natürlich die dritte Ebene, die ist auch ganz klar, die Macht, die mit dem Reichtum einhergeht. Da würde ich jetzt noch das vierte Sachbuch zu diesem Thema nennen wollen. Da trägt das nämlich sehr deutlich im Titel. Das ist von der französischen Journalistin Christine Cardillon. Und das heißt, diese Milliardäre sind mächtiger als Staaten. Das hat verschiedene Gründe. Die sind einfach teilweise wirklich reicher als Staaten, wenn man so will. Sie haben natürlich nicht diese Restriktionen. Also sie wissen, wie man Steuern vermeidet. Sie müssen sich aber auch anders als Regierungschefs zum Beispiel nicht zur Wahl stellen. Und sie besetzen zunehmend auch Zukunftsthemen, wenn man so will. Also die reden dann natürlich über Raketen und so weiter. Und das sind Sachen, die haben früher Staaten gemacht, Raumfahrt oder sowas. Das machen jetzt auf einmal Milliardäre. Also da sieht man auch diese Macht, die natürlich mit dem Geld einhergeht.
Also unglaublicher Einfluss gesellschaftlicher, aber eben auch Verantwortung. Mhm. Und das ist ja schon was, was viele eigentlich sich auch toll vorstellen oder sich wünschen. Wir haben auch neulich über Finanzratgeber miteinander gesprochen. Also viele wollen ja reich werden. Geht es darum auch in diesen Büchern? Wie wird man reich?
Also wie man reich wird, da wäre dann wirklich eher, glaube ich, ein Blick in die Ratgeberabteilung hilfreich unter Umständen. Aber es spielt trotzdem immer mal wieder am Rande eine Rolle. Also auch da, Julia Friedrichs macht das, finde ich, ganz gut, weil sie nicht so tut, als würde sie moralisch über all dem stehen, sondern sie sagt, ich habe zum Beispiel Guilty Pleasure, ganz schicke Hotels. So, das lässt mich dann nicht kalt. Und mir ging das auch so, dass ich denke, also allein die Vorstellung, wie viel beweglicher man ist mit so einem Privatjet, ja, das hat was Verführerisches. Aber man muss wirklich sagen, unterm Strich ist der Ton ganz klar super Reichtum, sage ich jetzt bewusst, nicht die super Reichen, sondern super Reichtum, gerade mit dieser riesigen Kluft, das ist ein Problem und das ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Und so sitzt man am Ende nicht da und sagt, ich wäre gern reich, sondern eher, wir müssen was gegen das Problem tun.
Und diese Schere, die wird ja auch immer größer zwischen reich und arm. Und ja, das ist ja natürlich auch ein Thema, was politisch Leute empört. Ist das auch, kommt das vor in diesen Büchern?
Also ich würde mal sagen, qua Inhalt findet das wirklich statt. Also dieser extreme Reichtum, auch dieses unglaubliche Selbstbewusstsein einiger Superreicher, sage ich jetzt mal ganz bewusst, hat per se schon das Zeug, dass man sich empört. Und dann ist aber ja die nächste Frage, wie findet das, in welcher Tonalität findet das statt? Und da kann man natürlich sehr auf die Pauke hauen und empört sein oder sich auch eben sehr suffisant darüber schreiben. Passiert auch in manchen Bänden. Aber mir persönlich haben die Texte besser gefallen, wo man das eher gelassen geschildert hat. Denn ehrlich gesagt, allein bei der nüchternen Darstellung, da regelt das die Realität schon, dass man sich empört. Wir können ja nochmal zum Beispiel der Superjachten zurückkehren. Da geht es dann in den verschiedenen Büchern wirklich um Dinge wie Champagnerduschen oder Rochenlederbezüge für die Yachtmöbel. Und da brauche ich persönlich jetzt keinen empörten Duktus, der mir nochmal auf die Nase bindet, wie schräg das ist. Das wird einem, finde ich, schon auch so klar. Und vielleicht in dem Kontext dann auch nochmal eine Zahl, die mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Es gibt auf der Welt ungefähr 6.000 Superjachten, habe ich gelernt, die in Betrieb sind. Und so ein Betrieb kostet ja auch Geld. Und allein mit den Kosten, die entstehen, um diese Yachten ein Jahr zu betreiben, könnte man mit auf einen Schlag die Schulden aller sogenannten Entwicklungsländer tilgen.
Vom Klimawandel mal gar nicht zu sprechen auf solche Dinge. Aber das scheint ja auch viele Probleme aufzuwerfen, dieser Superreichtum. Gibt es dazu auch Lösungsvorschläge?
Ja, zum Glück. Da muss ich sagen, das hat mich dann auch wieder persönlich gestimmt, dass man da noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben hat. Man verliert sie manchmal, aber man kriegt sie dann wieder. Und da gibt es Angebote wie zum Beispiel, wir müssen diese Monopole zerschlagen. Das ist dann eher das Radikalere, aber naheliegend natürlich auch, wir brauchen endlich mehr Steuern und Abgaben. Das fordern im Übrigen auch sehr viele Superreiche selbst. Und das fand ich tatsächlich auch das Wichtigste. Man muss mehr drüber reden und dafür sind diese Bücher natürlich super.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Romane gesprochen. Das stelle ich mir eigentlich ein super Thema für Romane vor. Was gibt's denn da?
Ja, da gibt's tatsächlich einiges. Es gibt eine Sommernovelle, sehr schön, kann ich sehr empfehlen, weil sie diese Welt entzaubert. Und dann gibt es auch noch die Spielerin von Isabel Lenin. Und das kann ich auch sehr empfehlen, weil es auch auf eine lakonische Art diese Welt so ein bisschen entzaubert und einnordet.
Aber so ein bisschen geheimnisvoll bleiben sie trotzdem, die Superreichen, oder? Klingt
ja
für mich so ein bisschen durch.
Ja, die Superreichen bleiben trotzdem etwas unbekannt. Und das hat vielleicht auch einfach damit zu tun, dass sie eben so weit weg sind und dass man da sich dann vielleicht auch ins Fern bewegt, die einfach schwer zu begreifen sind, muss ich tatsächlich sagen.
Und die sich wie ein Märchen manchmal lesen. Zumindest hat es sich für mich jetzt so angehört. Benjamin Knödler, danke für diesen Überblick und was Benjamin alles gefunden hat an Lesenswerten zu den Reichen und Superreichen. Das haben wir in einer Liste für Sie zusammengestellt, zu finden auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Bodo Kammann, ich bin 39 Jahre alt, ich lebe hier in Berlin und ich arbeite für die Senatsverwaltung für Wissenschaft. Ich lese von Jörg Später Adornos Erben, eine Geschichte aus der Bundesrepublik. Adorno ist ja dafür auch bekannt, dass er von den Nazis nach Amerika fliehen musste. Das ist aber nicht der Fokus des Buches, sondern es geht dezidiert um die Rückkehr von Adorno Ende der 40er Jahre nach Frankfurt am Main. Und Adorno war in den 50er Jahren eigentlich der führende Intellektuelle in Deutschland, der fast jede Woche im Radio zu hören war. Sein Werk ist natürlich extrem facettenreich, also über Musiktheorie, Musikphilosophie, Philosophie, empirische Sozialforschung. Was ich ganz spannend fand, ist, dass er auch ein exzellenter Lehrer war. Und ganz wichtig, dass seine Frau ihm da sehr stark geholfen hat. Es liest sich wirklich teilweise wie ein Roman. Es ist spannend geschrieben. Es ist ein gutes Buch.
Bodo Kammann liest in Berlin Adornos Erben, eine Geschichte aus der Bundesrepublik von Jörg Später. Erschienen ist dieses Buch im Surkamp Verlag. Es hat 760 Seiten und kostet 40 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Slowenien war ja im vergangenen Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse und da konnte man für dieses kleine Land eine doch erstaunlich reiche Literatur entdecken. Dazu gehören auch Wiederentdeckungen wie Vitomil Supan, dessen Roman Levitan jetzt in einer neuen Übersetzung von Erwin Köstler erschienen ist. Maximilian Mengeringhaus ist bei mir, hat das Buch gelesen. Vitomil Supan, der gilt ja so ein bisschen als Enfant terrible der slowenischen Literatur. Warum ist es so? Wo hat er diesen Ruf her?
Das ist ein Ruf, der diesem Autor tatsächlich vorauseilt bis heute. Und das ist einer, den hat er sich mit einem unsteten Leben gegen jegliche Konvention auch wirklich hart erarbeitet. Vitomil Supan ist 1914 in Ljubljana geboren, in ziemlich bürgerliche Verhältnisse. Die bröckeln aber bald schon. Der Vater stirbt während des Ersten Weltkriegs und vollends vorbei ist es mit der heilen Welt dann, als der junge Supan beim Russisch-Roulette-Spiel einen Schulkameraden erschießt aus Versehen. Daraufhin flüchtet er, fährt zur See, verdingt sich als Wanderarbeiter im kompletten mediterranen Raum zwischen Portugal und der Türkei, unternimmt auch in der Zeit erste schriftstellerische Gehversuche, die bleiben aber über Jahrzehnte dann liegen. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs kehrt er in seine Heimat nach Slowenien zurück, geht dann nach Kriegsausbruch in den Untergrund, wird in einem italienischen KZ inhaftiert, flüchtet dort, kommt raus, geht zu den Partisanen und wird dann nach Kriegsende Rundfunkredakteur. Die literarischen Ehren des Autors setzen aber sehr spät ein und das hat einen sehr bezeichnenden Grund, nämlich 1948 wird er Opfer eines Schauprozesses und zu 18 Jahren Zuchthaus verknackt. Mit dem Hauptanklagepunkt, wie man sagen kann, liederlicher Lebenswandel. Und was damit gemeint ist, das können wir jetzt in diesem Roman Levitan nachlesen.
Wow, aber ein Leben, was schon selbst wie ein Roman klingt. Und jetzt bei diesem Levitan, das hat ja auch einen Untertitel, Roman oder auch keiner. Ist das also eigentlich so eine Art ja, autobiografischer Roman?
Also die Parallelen sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Die Hauptfigur, Jakob Levitan, ist auch ein ehemaliger Partisan, ein bekannter Bohemian und ist als unliebsamer Intellektueller genau auch zu besagten 18 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, die er dann zu 6 Jahren absitzt, bis es zu einer Generalamnestie quasi kommt. Nachweislich ist es auch so, dass der Autor Supan während dieser Haftzeit Notizen aus dem Gefängnis geschmuggelt hat. Das sind mehrere tausend Verse gewesen, die er mit so einer selbst angerührten Tinte unterm Laken zusammengekritzelt hat. Und die bilden so ein bisschen das Skelett dieses Buches auch, den wir haben. Warum das jetzt fiktionalisiert ist und kein Tatsachenbericht, hat einmal den Grund, naja, man wollte zu der Zeit natürlich nichts von einem Partisanen lesen, der als Nestbeschmutzer gelten kann. Deswegen ist das Buch auch 1970 eigentlich geschrieben worden, aber erst in den 80ern überhaupt publiziert worden. Und dazu kommt es auch, Roman oder auch keiner, weil es einfach kein klassischer Roman ist. Das ist sowohl auch Gesellschaftsanalyse, eine Geschichtslehrstunde, ein philosophischer Traktat und, das will ich nicht verhehlen, eine erotische Fantasie bis, naja, sagen wir mal, pornografische Litanei.
Und ist das auch das Besondere? Denn es gibt ja unheimlich viele literarische Berichte und Verarbeitungen von dem Thema Gefängnis. Was macht ist jetzt bei ihm da das Besondere an seinem Zugriff auf diesen Stoff?
Das ist einmal diese ganz konkrete historische Situation, kann man sagen. Dazu schreibt Supan selber, Zitat, wenn heute die Verurteilten in modernen, neu gebauten Pavillonkolonien im Kultursaal vor dem Fernseher sitzen, erinnern sie sich vielleicht an unsere Zeiten, wie wir uns an die ersten Jahre der Zuchthauszivilisation in Slowenien erinnert haben. Was damit gemeint ist, ist einfach, es herrschen katastrophale Haftbedingungen. Die Wächterwillkür ist grotesk. Also das ist einmal diese Drastik, die da drin ist. Und dann ist es vor allen Dingen aber, was das Buch abhebt, die Tabulosigkeit des Zugriffs dieses Autors, der wirklich keinerlei Scham kennt. Selbst stilisiert er sich im Buch als Erzhooligan und dieses Asoziale, was daran mitschwingt, das richtet sich einfach gegen diese moralische Bigotterie, die er im Nachkriegs-Jugoslawien ausmacht. Einmal gegen den Katholizismus und dann auch diese kommunistische Staatsdoktrin. Da rebelliert er wirklich mit aller Macht gegen.
Also offenbar wirklich so ein richtiges, kraftvolles Stück Literatur. Hat sich also diese Neuübersetzung und Ausgabe auch gelohnt?
Unbedingt. Also man muss an dieser Stelle vielleicht auch abermals eine Lanze brechen für den Gugolz Verlag. Seit Jahren werden da wirklich Juwelen aus der nord- und osteuropäischen Literatur hervorgetragen. Unter anderem auch Supans Partisanenroman Menuett für Gitarre zu 25 Schuss. Der ist vor 3 Jahren erschienen. Den fand ich großartig. Und diesmal ist es wieder genauso hervorragend aufbereitet, was auch einfach am tollen Übersetzer Erwin Köstler liegt, der wirklich diese Direktheit maximal transportiert, die Zotenhaftigkeit, die scharfen Flüche. Ich finde das großartig, das ist unverstellt. Es ist einfach ein Stück Gefängnisliteratur, wo neben, sagen wir mal, Hans Falladas, wer einmal aus dem Blechnapf frisst, wie Chorknabenliteratur aussieht. Und ich hoffe einfach, dass diese Verbindung zwischen Verlag, Übersetzer und diesem tollen, wiederzuentdeckenden Autor uns erhalten bleibt und dass wir noch viel von Supan werden lesen dürfen.
Maximilian Mengeringhaus hat uns Vidomil Supans Roman Levitan vorgestellt. Ein Roman oder auch keiner ist der Untertitel, aus dem Slowenischen übersetzt hat das Buch Erwin Köstler. Der hat auch ein Nachwort dazu geschrieben und erschienen ist das Buch im Gugolz Verlag. Es hat 485 Seiten und kostet 28 Euro.
Neue Krimis.
Heute ist wieder Krimi-Tag, denn am ersten Freitag des Monats kommt unsere Bestenliste raus und auf der für September, da gibt es gleich 7 ganz neue Titel. Den Spitzenplatz hält weiter Altmeister Ross Thomas mit. Die Narren sind auf unserer Seite, aber aus dem Stand auf Platz 2 hat es Tana French geschafft mit Feuerjagd und ich bin schon gespannt, was Jurymitglied Sonja Hartl dazu zu sagen hat. Denn Tana French kennen wir ja schon lange, die ist schon lange erfolgreich mit ihren Büchern. Sie ist eigentlich Amerikanerin, lebt aber schon lange in Irland und da spielen auch fast alle ihre Bücher. Und den neuen Feuerjagd heißt, den habe ich sehr gemocht. Was hat denn bei euch dieses Buch, also bei euch Juroren, ihr guckt ja da nochmal ganz anders drauf als ich, was hat das Buch gleich auf Platz 2 katapultiert?
Also ich glaube, dass es all das hat, was Tana French irgendwie ausmacht. Es hat psychologisch stimmige Charaktere, es hat eine tolle Geschichte, es hat gute Dialoge und das steckt auch so voller Alltagsbeobachtungen, die für mich wirklich perfekt in dieses Setting des Romans gepasst haben im Nordwesten Irlands. Es ist ja der 2. Teil mit dem Chicagoer Ex-Cop Hal Cooper, der aus den USA nach Irland gegangen ist und sich da in diesem Dorf niedergelassen hat und so eine väterliche Beziehung zu einer 15-Jährigen aufgenommen hat. Die heißt Trey. Und nun in diesem 2. Teil kommt Treys Vater zurück und er sieht es nicht so gerne, weil das ist so eine bisschen zwielichtige Gestalt. Und Trey wiederum hat eine eigene Agenda, die will sich an einigen Dorfbewohnern rächen. Und das dauert sehr lange, bis man sozusagen zu diesem Krimi-Plot kommt im engeren Sinne, aber es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand das alles so ja fast behaglich, aber eben nur fast, weil es gibt so kleine, fiese Spitzen da drin.
Ich habe mich auch jeden Abend gefreut, wenn ich wieder da so in diese Atmosphäre einsteigen konnte, diese Dichte. Und ich fand, es hatte auch eigentlich was von einem Jugendroman fast durch dieses Mädchen. Es hat unheimlich witzige Stellen mit diesen Dialogen, mit diesen grüblerischen und grämigen Iren. Darf der Krimi sowas eigentlich, all diese anderen Genres da so durcheinander mixen?
Also grundsätzlich darf Krimi erstmal überhaupt alles, und was er machen will. Und ich finde, es ist trotzdem auch auf jeden Fall ein Krimi, weil man die ganze Zeit auch weiß, irgendwas passiert. Also es wird irgendjemand betrogen werden und man weiß auch, es gibt so ungelöste Geheimnisse. Und was mir dazu noch so besonders gut gefallen hat, ist, dass Tana French so einen Blick von außen hat, durch diesen Ex-Cop, der nun mal aus den USA kommt und nie dazugehört, aber auch diesen Blick von innen durch Trey, die schon ewig in diesem Dorf lebt. Und sie führt auch so ein bisschen dieses Touristen-Irland vor. Das fand ich auch sehr schön, weil man sehnt sich ja selbst danach, wenn man da hinreist, aber man weiß ja, es ist eine Idylle und das schafft sie auch super gut.
Also wirklich ein Lesevergnügen, Feuerjagd von Tana French zu finden auf Platz 2 in unserer Krimi-Bestenliste. Dann auch eine Neuigkeit auf Platz 4, ein deutscher Autor, Jochen Bruno mit Die Chinesin. Worum geht's da?
Ja, das ist ein weiterer Ex-Polizist. Wir haben sowieso ziemlich viele Exen auf der Bestenliste. Es gibt noch Ex-Anwälte und Ex-Journalisten. Und hier ist ein ehemaliger LKA-Beamter, der sich nach dem Tod seiner Ehefrau nach Sardinien zurückgezogen hat und dort eine chinesische Frau kennenlernt, gibt ihm eine Massage am Strand und rettet ihm das Leben. Und als er sich bei ihr bedanken will, findet er sie nicht mehr und er wird so neugierig oder er verdächtigt, dass da irgendwas los ist auf Sardinien, dass die chinesische Mafia da vielleicht ihr Unwesen treibt. Und im Kern geht es eben darum, wie sich China in Europa weiter ausbreitet.
Mir ist noch ein Titel aufgefallen, als ich da gierig wie immer auf die Bestenliste geguckt habe. Zügel der Macht von Leye Adenle. Das ist der erste Krimi, der im Interkontinental Verlag erschienen ist. Das ist ein Verlag, der so richtig spezialisiert ist auf afrikanische und afrodiasporische Literatur. Und was ist das Buch wahrscheinlich dann auch aus diesem Segment?
Genau, das ist ein Auftakt zu einer Trilogie, die in Nigeria spielt, von einem nigerianischen Autor. Und Leye Adenle macht das sehr clever. Der hat zwei Hauptfiguren. Das ist einmal ein weißer Ex-Anwalt, der jetzt als Journalist arbeitet, und dann eine nigerianische Anwältin. Und deren Wege kreuzen sich in Lagos. Und er hat auf der einen Seite mit dem Journalisten so diese ganzen Stereotype und Vorurteile, die man aus britischer Sicht in dem Fall gegenüber Nigeria hat. Und mit dieser nigerianischen Anwältin eben auch wieder diese Innenperspektive. Und gemeinsam machen sie Jagd auf Männer, die Frauen ganz schreckliche Dinge antun. Und von der Erzählkonstellation hat es mich ein bisschen an French erinnert, mit dieser Insider- und Außenseiterperspektive. Aber es ist ganz anders erzählt, mit ganz viel Tempo, ganz viel Spannung. Und ich freue mich schon richtig auf die Fortsetzung.
Also richtig viel Neues auf dieser Liste. Auch Jake LaMar kannte ich gar nicht. Sein Krimi Das schwarze Chamäleon ist auf Platz 9 in der Edition Nautilus. Kanntest du den vorher?
Nee, ich kannte den auch nicht. Und der Übersetzer Robert Brack schreibt auch in seinem Nachwort, dass er selbst eine ganze Weile nach diesem Autor gesucht hat. Er hat ihn dann gefunden. Er ist US-Amerikaner, lebt aber in Frankreich und unterrichtet da kreatives Schreiben. Und Das schwarze Chamäleon ist schon 2001 erschienen. Und da geht es auch darum, dass ein Ex-Journalist, der nun als College-Professor arbeitet, einen Mord aufklärt. Und das hat so ein bisschen was von einem Whodunit, aber dieser Mord macht es besonders, denn es ist eine weiße Studentin, die in dem Büro eines Gastprofessors gefunden wird, eines schwarzen Gastprofessors, der mal militanter Bürgerrechtsaktivist war, jetzt aber ein schwarzer Konservativer ist. In den 1990er Jahren in den USA, da spielt der Roman. Und diese vielen Anspielungen auf diese Zeit und diese bösen Beobachtungen zu diesem Verhältnis von Schwarzen und Weißen in den USA fand ich sehr spannend. Das ist eine wirkliche Entdeckung. Mich hat es ein bisschen an den frühen Percival Everett erinnert. Und ich hoffe einfach, dass Edition Nautilus da noch mehr nachlegt von ihm.
Also ganz viel, worauf man sich freuen kann. Sonja Hartl hat uns die neue Krimi-Bestenliste für September vorgestellt. Vielen Dank. Und die vollständige Liste mit jeder Menge Lesestoff, die gibt's ab sofort auf unserer Website. Und falls Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns an krimi@deutschlandradio.de.